Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Er war erst Koch, dann Produktentwickler bei Just Spices, leitet heute die Digitalsparte des Eigenmarkenteams eines großen Kölner Handelsunternehmens. Sein Hobby ist Tweeter, eine riesige Datenbank mit Trendreports und der größten Auflistung von Food-Events im deutschsprachigen Raum. Und er heißt Philipp Wolf.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dachvibes. Heute eine Premiere. Wir nehmen das erste Mal eine digitale Folge auf. Und unser Gast ist Philipp Wolf aus der Nähe von Köln zugeschaltet, arbeitet da bei einem großen Händler. Wer könnte das sein? Und ja, wir freuen uns auf die Folge. Herzlich willkommen, Philipp.
Moin zusammen.
Wir freuen uns sehr über das Gespräch. Wer dich auf LinkedIn verfolgt, der weiß ja, dass du sehr umtriebig bist und dass du schon jetzt seit einigen Jahren in der Branche bist und da auch schon verschiedene Perspektiven erleben konntest. Du bist ja, soweit ich das bei LinkedIn gesehen habe, als Koch gestartet. War es dann bei der Firma Just Spices, die ja mittlerweile auch national, international skaliert ist und ja auch einen erfolgreichen Exit, glaube ich, hatte. Und bis jetzt beim Rewe-Händler für die Eigenmarken verantwortlich. Erzähl doch mal gerne, wie es dazu kam, was so deine ersten Erfahrungen waren und was du zum Beispiel damals bei Just Spices gemacht hast.
Gerne. Also gut, du hast ja schon gesagt, Koch, so war die, was naheliegend in der Lebensmittelwelt zu bleiben, wenn auch nicht unbedingt in der Gastronomie, die hat so ihre Schwächen und ich damals auch, deswegen mehrere gute Gründe zu studieren in meinem Fall. Und im Rahmen des Studiums waren natürlich auch Praktika notwendig und so bin ich dann bei Just Spices gelandet, was ja ein dankbarer Fall war. Just Spices damals noch nicht klein, aber eher D2C, Focus auf Online und innerhalb der Zeit, in der ich da war, kam es dann zur Zentrallistung auch bei der Rewe und damit auch der große Durchbruch. Zentrallistung für diejenigen, die es vielleicht nicht so wissen, das bedeutet, man muss nicht mehr alle Kaufleute einzeln beliefern, sondern man kommt an die Zentrallager und von da aus wird dann alles in die Märkte distribuiert und das war dann einfach der Punkt, ab dem es wirklich steil bergauf ging. Dann war ich kurzzeitig wieder weg, bin zu Rewe, dort im Praktikum in den Eigenmarken gestartet und zwar im Produktmanagement, also zuständig für Verpackungsgestaltung beziehungsweise eher für den Prozess, das Ganze zu koordinieren, nicht selber zu gestalten. Und nach dem Praktikum wieder zu Just Spices zurück, dort dann ein bisschen berufen auf meine Kochzeit, nämlich habe dort Produktentwicklung betrieben. Also wer schon mal Just Spices Gewürze gekauft hat online oder im Markt, wird bestimmt auch schon mal die ein oder andere Mischung probiert haben, die von mir ist. Bin ich immer so ein bisschen stolz drauf. Ab dann hatte ich aber doch wieder Lust, zurück zu Rewe zu gehen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nie beim Konzern arbeiten. Dort bin ich jetzt seit 6,5 Jahren. Also irgendwas macht dieser riesige Händler richtig, weil ich doch relativ gerne dort bin. Und dann über Umwege eigentlich gar nicht mehr erst im Eigenmarkenteam wieder gewesen, sondern im Online-Marketing. Mhm. Dort für die Industrie zuständig, die Retail-Media, Stichwort, was ja, glaube ich, auch gerade sehr gehypt wird, fast schon ein Buzzword in vielerlei Hinsicht. Und dort aber über diesen Umweg dann wieder im Eigenmarkenteam gelandet. Dort habe ich dann die Chance erhalten, das Online, also sozusagen die Digitalsparte im Eigenmarkenteam zu übernehmen und dort die Digitalkampagnen umzusetzen. Und dort bin ich seit einiger Zeit und das auch sehr zufrieden.
Ja, sehr spannend. Und Just Spices ist ja auch wirklich ein Paradebeispiel für ein deutsches Startup, was dann wirklich raketenartig skaliert ist. Und wenn man sich da auch die Produkte anschaut, wie du ja meintest, nach so einer Zentrallistung, dann entsteht ja auch ganz viel. Und bei Startups ist es ja dann auch so, dass sie dann natürlich auch das Sortiment stetig erweitern. Die haben ja jetzt, glaube ich, auch Instant-Mischungen. Und Just Spices, glaube ich, das kannst du auch gerne nochmal sagen, wie du das einschätzt. Warum jetzt Just Spices als Gewürzmarke ist ja auch ein relativ umkämpfter Markt so erfolgreich war, weil, glaube ich, für mich einfach das coole Branding, das innovative Design und vielleicht auch die Art und Weise, wie sie mit den Kunden, Kundinnen interagiert haben.
Damit hast du im Prinzip schon alles zusammengefasst. Also Brand ganz groß geschrieben, ohne das geht nichts, weil am Ende sind es einfach Gewürzmischungen. Ne? Die sind vielleicht natürlich lecker, aber wahrscheinlich auch nicht viel besser als jede andere Gewürzmischung. Und ich habe damals noch ein Praktikum ganz klassisch Wettbewerbsreporting gemacht. Und ihr könnt mir glauben, es gibt hunderte von Online-Shops, die Gewürze verkaufen und auch sehr gute und auch sehr tolle Designs, Premium, mittelmäßig, also Mittelklasse. ganz viel dabei. Und trotzdem haben sie am Ende Just Spices und fairerweise muss man natürlich auch sagen, auch Ankerkraut, es geschafft, diesen Markt over zu performen. Und das in einem eigentlich sehr gesättigten Markt. Fuchsgewürze, eigentlich ein Quasi-Monopol, das im LEH weitestgehend vertreten ist. Da noch in diese Kerbe hineinzukommen, war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Community und Marke und ein extrem gutes Social-Media-Game haben einfach dazu beigetragen, dass diese beide Marke, um es wirklich beide mal zu nennen, diesen Markt wirklich so in der Hand hatten.
Ja, und ich glaube, zu Fuchsgewürzen gehört ja auch Ostmann, wenn ich da richtig liege. Ich war auch mal bei einem Vortrag von einer Produktmanagerin und die meinte dann auch, dass jeder Deutsche wahrscheinlich jeden Tag einmal ein Fuchsgewürz zu sich nimmt. Also schon riesig, aber das ist ja eigentlich auch ein spannendes Thema, weil es ja auch zeigt, dass wenn man als Startup sich innovativ brandet, vielleicht auch die jüngeren Zielgruppen erreicht, weil damit hat ja jede Marke irgendwann zu kämpfen, wenn sie vielleicht auch teilweise ein paar Jahrzehnte am Markt war, dass sie sich dann auch immer wieder verjüngen muss und immer wieder mit den, weil sich an die neuen Zielgruppen anpassen muss, dass da, glaube ich, Just Spices einfach den Nerv der Zeit sehr gut getroffen hat.
Also die drei Gründer, die haben, also zu einer guten Gründung gehört ja auch eine gute Story, und die haben das immer hervorragend verkauft. Die haben gesagt, Gewürze kaufen ist heutzutage wie Socken kaufen. Man geht einfach irgendwo hin und kauft halt Socken, die irgendwie passen, die irgendeine Farbe haben und am Ende ist man irgendwie zufrieden. Aber dieses irgendwie hat die drei einfach tierisch genervt. Es sollte wieder Spaß machen, ausgerechnet die Produkte zu kaufen, die ja eigentlich so den meisten Pep im Geschmack geben. Und das haben sie, glaube ich, sehr erfolgreich geschafft.
Ja, und jetzt bei deiner aktuellen Position bei Rewe, beim Thema Eigenmarken, das ist ja auch ein sehr interessanter und auch relevanter Bereich, natürlich jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Geld schauen. Aber auch wenn man sich da die letzten Jahre anschaut, aus Branchensicht, aber vielleicht auch aus Konsumentensicht, dann merkt man da ja auch, dass sowohl der klassische LEH als auch die Discounter das Thema Eigenmarken wirklich mit einem riesigen Fokus bespielen. Und dass die Eigenmarken auch immer breiter werden. Es gibt ja, kannst du ja gleich mal drauf eingehen, bei Rewe habt ihr ja unzählige Eigenmarken mit verschiedenen Positionierungen. Das ist auch sehr spannend, wie sich das immer weiterentwickelt.
Ja, also der Discount hatte ja quasi zu Beginn nahezu nur Eigenmarken. Also klar, die Relevanz von Eigenmarken wächst, aber es ist fast ein konträres Bild, weil der Discount vermehrt von seiner 100% oder sagen wir mal 99% Eigenmarkenstrategie abweicht und immer mehr Marken und neuerdings sogar Startups listet. Und im sagen wir mal, klassischen Supermarkt, also insbesondere Rewe und Edeka hier vielleicht zu benennen oder auch Kaufland, dort ist der Weg eher andersrum. Dort haben eigentlich vorher Marken das Feld so ein bisschen regiert und dann stieg aber zunehmend die Relevanz, nicht nur für die Händler selbst, sondern die Preisaffinität, gerade für uns Deutsche natürlich immer enorm wichtig gewesen. Und ja, also wirklich spätestens seit der relativ hohen Inflation, die im Lebensmittelbereich auch nochmal deutlich höher ausfiel als in anderen Bereichen, hat das Ganze nochmal einen Schub bekommen. Und das sorgt natürlich dafür, dass Eigenmarken immer breiter werden, immer spezieller auch, und es immer mehr Sortiment gibt. Und dann kommen natürlich noch so die ein oder andere Streitigkeit mit großen Lieferanten dazu, die dann vielleicht etwas zu gierig sind. Und heute ist es ja ein leichtes, also diese Produkte zu ersetzen, weil viele haben vielleicht ein bisschen das Markengame vernachlässigt. Und dann haben sie nicht mehr ganz so die starke Marke, mit der sie gerne noch argumentieren. Und dann wird halt bei Edeka plötzlich mal ein, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der, ein Zoe's Ketchup oder irgendwie so wird es, glaube ich, benannt, anstelle von Heinz Ketchup gelistet.
Ja, das ist richtig. Also das liest man ja auch häufig, wenn man Lebensmittelzeitungen und die weiteren Medien, du bist ja selber auch Teil von dem Medium, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wenn man das verfolgt, sieht man da ja auch wirklich, wie angespannt das ist mit den Preisverhandlungen. Nochmal auf das Thema Eigenmarken. Würde ich gerne mal zwei Beispiele nochmal vielleicht ein bisschen näher beleuchten. Das erste ist Joviva, das ist ja ein Startup aus München, glaube ich. Und die haben ja jetzt mit der Rewe zusammen auch und auch mit weiteren Markenherstellern relativ erfolgreich und im großen Stil jetzt eine Kakao-Alternative gelauncht. Vielleicht kannst du da ja mal was zu erzählen, wie das zustande kam und wie du das einschätzt.
Ja, also wir haben bei der Rewe ein Food-Tech-Team, das guckt sich generell die gesamte Welt an, was passiert gerade. Und wir sind, glaube ich, wahrscheinlich in einer der spannendsten Zeiten, die wir in der Lebensmittelbranche jemals hatten. Vielleicht seit der Beginn der Industrialisierung, wo überhaupt erst Lebensmittel angefangen wurde, in Dosen abzufüllen. Und da fallen natürlich besonders gute Innovationen heraus. Und Shuviva war eine davon. Also das Startup selbst heißt ja Planet 8 Foods und die schaffen es halt einfach eine Schokoladenalternative ohne Kakao herzustellen. Und das war natürlich für die Rewe ein sehr spannendes Feld. Und da liegt natürlich nichts ferner als diese Produkte, also diese, ich nenne es jetzt mal, Ersatzstoff klingt immer doof, aber am Ende ist es ja das, auch in die Eigenmarken zu etablieren. Erstmal vorsichtig muss man vielleicht dazu sagen, also ich glaube noch ist auch dieses Produkt noch nicht so weit, dass man jetzt gleich ganze Tafeln daraus herstellen könnte. Lind hat da jetzt, glaube ich, einen Ansatz oder ich weiß gar nicht, ob der Artikel schon existiert. Da wird man ein bisschen mutiger, aber auch bei den hohen Kakaopreisen, aber natürlich auch bei den damit einhergehenden, teilweise sehr nicht fair, trotz vieler, ja, wie soll ich sagen, also viele schreiben ja irgendwie fair drauf oder sagen, wir machen da relativ viel, aber am Ende passiert da in diesem Markt leider noch sehr viel, was nicht so schön ist. Und umso besser ist es, wenn wir jetzt gute Alternativen dazu haben. Und das freut man natürlich auch ganz groß drauf.
Ja, sehr spannendes Thema. Also ich kann auch jeden ermutigen, das mal auszuprobieren. Ich glaube jetzt auch, diese oder letzte Woche waren auch die Köln-Müsis im Angebot. Die haben das ja auch da eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Müsis. Da finde ich auch spannend, dass je nach Sorte der Kakaoersatz ein bisschen anders schmeckt, weil der da anders dann aufbereitet wird. Und ja, insgesamt, glaube ich, ein sehr vielversprechender Bereich. Und das zeigt ja auch die Notwendigkeit vom Wandel jetzt auch gerade in der aktuellen Situation mit dem Klimawandel, dass man da auch immer nach Rohstoffen gucken muss, wie da die entsprechend die Verfügbarkeit ist. Das ist ja noch das Thema pflanzliche Ernährung, was gerade sehr stark kommt. Da hat der Rewe in Österreich schon den Billa Pflanzilla, glaube ich, als Filiale. Und ja jetzt vor kurzem auch in Berlin einen eigenen Markt, wo es ja nur pflanzliche Produkte gibt, glaube ich.
Ja, korrekt. Also man muss es hier auch ein bisschen ausprobieren, ob sich das am Ende so hält. Wir wissen, glaube ich, alle, dass Vegans ja letztendlich genauso gestartet ist. Die haben eigene Läden gehabt und dort ja auch nur, ich weiß nicht, ich glaube, nicht nur vegane, aber auf jeden Fall nur vegetarische Artikel verkauft. Die Story ist, glaube ich, auch vielen bekannt. Vegans, das hat so nicht funktioniert. Jetzt dann doch eher als Hersteller aktiv, stellen jetzt zukünftig auch für uns manche Eigenmarken sogar her. Aber trotzdem, das Thema ist ja nicht weg vom Tisch und dementsprechend probieren nicht nur wir, sondern viele andere sich einfach ein bisschen aus und dann muss man jetzt ein bisschen beobachten, ob das so funktioniert oder nicht. In Berlin sollte es ja wohl noch funktionieren.
Ja, das glaube ich auch. Also Berlin ist da eh immer kulturell wahrscheinlich einer der relevantesten Orte in Deutschland, natürlich auch von der reinen Anzahl der Einwohner. Am Ende des Tages geht es ja mal darum, als Firma, als Unternehmen, dass man, wenn man den Kunden für sich gewinnen möchte, so die richtige Geheimzutat irgendwie findet im Marketingmix. Und das ist eigentlich auch schon das nächste Thema. Bei der Überleitung zu der neuen Eigenmarke Geheimzutat von Tim Mälzer.
Das war ein so schöner Übergang. Ja. Ja, genau. Also Influencer, ich nenne es jetzt mal Influencer-Produkt. Wir reden natürlich von einem Fernsehkoch, der schon in einer anderen Liga hinsichtlich, ich nenne es mal Genussqualitäten unterwegs ist, als jetzt vielleicht hier ein Rapper und da wer auch immer, ein YouTuber oder eine YouTuberin. Es ist halt natürlich ein großes Ding geworden, Produkte mit Personen der Öffentlichkeit, um es einfach mal so zu benennen, einzugehen. Und was liegt da näher als die Zusammenarbeit mit dem wahrscheinlich bekanntesten Koch Deutschlands, nämlich Tim Mälzer. Und mit ihm zusammen haben wir jetzt die Rewe Geheimzutat gelauncht. Der Name kommt nicht von ungefähr. Fokus dieser Produkte liegt letztendlich darauf, dass wir ein Sortiment bieten, mit dem man relativ simpel sein Essen aufpimpen kann, beziehungsweise mit einem Produkt, also es vielleicht mal gesagt, es sind Dressings und es sind Würzpasten und es sind Pastasoßen und relativ einfach hat man da ein gutes Produkt und dann hoffentlich ein sehr leckeres Gericht, ohne dass man jetzt unbedingt gleich Sternekoch sein muss.
Ja, da auch das Thema Convenience nimmt ja, glaube ich, auch immer weiter zu. Dann nehme ich jetzt persönlich von der Konsumentenperspektive auch Rewe eigentlich als sehr positiv wahr, weil es da ja ganz viele Salate, Wraps mittlerweile gibt. Da gibt es natürlich auch ein, zwei große Firmen in Deutschland, die das machen, die dann auch großflächig Sushi etc. anbieten. Aber ja, sehr spannend, was sich da in dem Bereich alles tut.
Obwohl da noch einiges an Potenzial ist, vielleicht mal da noch den Einschieber, wenn man mal in den Niederlanden unterwegs ist, beziehungsweise insbesondere im britischen Raum, dann stellt man fest, dass wir da noch weit hinterherhinken. Ist jetzt die Frage, ist das ein Ziel, was man erreichen möchte oder nicht? Aber es ist anzunehmen, dass diese Entwicklung in diese Richtung geht. Und wenn man zum Beispiel in London mal in einen großen Asda zum Beispiel geht, dann kommt man rein und sieht Fresh Cut Food ohne Ende, Ready to Heat, Ready to Eat Produkte. Und das sind Regale voll. Und bei uns, sei es bei Rewe, Edeka oder bei allen anderen, sind es erstmal hier eine Stolpertruhe und da vielleicht ein kleines Regal. Also dieses Thema Convenience wird vermutlich noch wichtiger, weil seit Corona, beziehungsweise seit Ende der Corona-Pandemie, wenn man so sagen kann, dann haben wir ja festgestellt, es ist eigentlich, also die Entwicklung geht weiter linear, so wie auch vor der Pandemie. Und das bedeutet, wir haben alle weniger Zeit oder wir möchten unsere Zeit anderen Themen widmen. Und wir wollen aber auch weiterhin Genuss, wir wollen gute Qualität. Und da bleibt uns ja kaum was anderes übrig, als zu guten Convenience-Produkten zu greifen.
Es sei denn,
Ja.
mein Thermomix zu Hause, aber ich habe hier nichts zu sagen.
Aber der Thermomix ist ja wiederum auch, der geht ja auch mehr in diese Richtung. Angebunden in direkter Schnittstelle zum Rezeptportal von, nee, das noch nicht, aber zum Rezeptportal von, ich glaube, die arbeiten sogar auch noch mit irgendwem zusammen, da wüsste ich aber gerade nicht wem, aber ich glaube, Vorwerk selbst hat ja auch schon ein Rezeptportal. Also da geht ja auch immer alles schneller, immer einfacher. Ja, der
Ja,
Thermomix
und
immer her.
teilweise, ich warte nur noch darauf, dass dann da irgendwann steht, jetzt 200 Gramm vegane Butter, dass dann da auch schon der Branding-Effekt steht und die sagen, packen Sie mal 200 Gramm Mac Limit rein. So wie
Wir
Bring
haben gerade
das
eben
macht.
über Retail Media gesprochen. Es ist nichts, also es ist ja absolut naheliegend, das zukünftig auch zu vermarkten. Und ich glaube, bei manchen Produkten wäre es natürlich schon wirklich klar. Also bei sowas wie Nutella oder so würde man wohl kaum noch sagen, Nuss-Nougat-Creme. Aber auch das wird sicherlich zukünftig verkauft werden, klar.
Ja, und auch das allgemein das Thema Retail Media Placements und diese ganzen Zusammenhänge. Ich glaube, das können wir alle bestätigen, dass das extrem zunimmt. Zum Beispiel hatte ich auch vor einigen Monaten mal die Vanessa, die Gründerin von der Choosy App, getroffen, auch in den Top 100 in den Charts, wo man dann halt Rezepte auswählen kann und die arbeiten, soweit ich weiß, immer noch mit Rewe zusammen, jetzt auch schon seit längerer Zeit erfolgreich, wo man dann auch als Kunde dann sagt, oh, das Rezept gefällt mir und dann klickt man halt einmal rauf und kriegt dann halt alles geliefert. Da gibt es ja diverse Player. Wenn man da mal aktuell schaut, Gorillas geht hier. Es hat sich ja jetzt leider zurückgezogen aus dem deutschen Markt. Aber ja, wie schätzt du das so ein? Da ist ja extrem viel Bewegung immer noch in dem Markt und die Händler Rewe ist da ja auch aktiv, testet, glaube ich, verschiedene Smart Store Konzepte. Wie schätzt du das ein und vor allem auch aus der Markenperspektive? Wie man dann als Marke über die autonomen Lösungen, über die Fast Delivery Lösung auch vielleicht den Kundenkontakt weiter beibehält oder vielleicht sogar intensivieren kann.
Meinst du als Industriemarke, also jetzt nicht als
Genau.
Händler selbst? Also wie schafft man es heute noch präsent zu sein? Das ist eigentlich nicht anders wie vorher auch, nur hat sich das Marketing-Game vielleicht ein bisschen geändert. Aber am Ende muss man was für das Marketing machen, was für die Marke machen, was für die, oder nicht nur für die Community machen, erstmal eine Community aufbauen. Das klingt eigentlich auch gar nicht besonders neu. Es war nie anders. Vielleicht war es vorher so, dass man eher Baffelei-Medien nutzen musste. Niemand konnte sich damals leisten, TV- oder Radio-Werbung zu machen. Das ist heute natürlich deutlich angenehmer. Man kann mit Social Media mit allen Möglichkeiten, die man halt hat, relativ gut und zu einigermaßen günstigem Geld Werbung machen. Aber so innovativ das Produkt auch sein mag, am Ende zählt das Regal. Und das ist das, was ich jedem mitgeben kann. Ins Regal kommen ist nicht das große Problem. Jeder Händler, selbst der Discount öffnet sich gerade für junge Unternehmen. Alle sind eigentlich heiß auf neue Produkte, um mal einen Blick aus unserem Category Management bei der Rewe zu geben. Die wollen ja Neues. Die wissen auch, dass wir nicht alles mit Eigenmarken lösen können und dass die Marken selbst auch nicht mit allem hinterherkommen. Und am Ende haben da viele, viele Menschen tolle Ideen für neue Produkte. Und wir reden ja auch gar nicht immer von großen Innovationsgraden. Manchmal ist es einfach nur irgendwas Nettes zum Snacken, ein neuer Geschmack, eine neue Zutat und schon hat man ein ganz anderes Produkt. Wir sind ja alle neugierig, wir wollen ja alle probieren. Aber wenn so ein Artikel einmal im Regal steht, dann geht der unter. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und so ist es da. Also in dem Fall sieht man eigentlich den Baum vor lauter Wald nicht mehr, um es vielleicht mal so rum auszudrücken. Und da zählt einfach, ja, Packaging ist immer noch das wichtigste Marketinginstrument für alle, die im LEH gelistet sind. Aber das alleine reicht halt auch nicht. Die Marke muss irgendwie bekannt sein, sei es, weil man sie überall schon mal gesehen hat. Das wäre dann eher, müsste man schon die große Marketingmaschine anschmeißen. Oder wenn man beispielsweise über Social Media einfach eine tolle Community aufgebaut hat. Und auch die kauft einen nicht von jetzt auf gleich, sondern die greifen auch reflexartig noch zu ihren Standardprodukten.
Wer macht das gut? Wer macht das besonders gut, dieses Community aufbauen? Ist das ein Philipp, also ist das ein Namensvetter von dir? Ist das der Philipp Hitschler? Oder auf wen spielst du da an?
Philipp Hitschler macht das auch super, wobei er fast eher eine Personal Brand ist. Jetzt kann man natürlich auch wieder darüber streiten, muss ich eine Marke aufbauen oder brauche ich eine Persönlichkeit hinter der Marke? Ich glaube, die Persönlichkeit hinter der Marke ist gar nicht mehr so relevant. Es ist natürlich in der Fachbranche immer noch sehr beliebt und wahrscheinlich auch sehr wichtig, sich zu positionieren und zu Netzwerken, Kontakte herzustellen, insbesondere zu den relevanten Leuten. Aber das funktioniert ja nicht mehr, wenn ich die Brigitte lese oder so. Da brauche ich jetzt kein Porträt von einem Gründer, der seine tolle Geschichte erzählt. Diese, was ich gerade eben gesagt habe, dieses Argument der drei Spices-Gründer, Gewürz kaufen war wie Socken kaufen und das wollen wir ändern, das funktioniert auch nicht beim vermeintlich einfachen Endverbraucher oder der Endverbraucherin wie uns. Sondern da funktionieren halt andere Dinge. Und die haben sich nie geändert. Gute Gefühle, Bekanntheit und einfach ein gutes Design. Design vielleicht auch hier nochmal unterstrichen, weil wir kaufen deutlich mehr nach Layout heutzutage, als es vielleicht früher der Fall war. Ganz klassisch im Weinkauf. Da, ich bin selbst kein Weintrinker, aber es ist ja auch schon relativ bekannt. Ich selbst habe auch mal, ich glaube, meine Masterarbeit, Bachelorarbeit, egal, irgendeine Arbeit im Rahmen meines Studiums zu dem Thema gemacht. Der Preis des Weines sowie das Aussehen, die machen halt den Geschmack und am Ende kommt dann noch irgendwann der Geschmack hinterher. Und auch da vielleicht nochmal, wenn man Umfragen sich anguckt, der Geschmack ist das Wichtigste beim Lebensmittel. Ja, aber im Supermarkt kann ich nicht probieren. Ja. Sondern das sind andere Themen, das kommt erst danach. Natürlich muss das Produkt gut sein, natürlich muss die Idee gut sein, natürlich muss das am Ende überzeugen und muss Wiederkäufe generieren. Das ist auch das, was am Ende das Category Management überzeugt, damit das Produkt auch im Regal bleibt. Aber erstmal muss ich natürlich gekauft werden.
Das heißt, nur ich will dir da nicht finden, immer reingrätschen, jetzt habe ich hier gerade so Blut geleckt. Wenn du sagst, man muss Geld in die Hand nehmen, also man muss einmal, so wie Matthias Würges es in einer unserer ersten Folgen sagt, man muss quasi so diese klassische Vektor, also Marketing machen, also nicht Trade Marketing, sondern tatsächlich erstmal richtig Geld in die Hand nehmen, damit man überhaupt gesehen wird. Und darüber hinaus dann, dass es die Kühe dann auch gutes Trade Marketing machen. Erst dann hat man eine Chance, nachhaltig auch im Regal zu bleiben. Ist das die Quintessenz?
Nee, würde ich dir sogar komplett widersprechen. Also ein Marketingbudget ist für alle Pflicht, egal wie klein man auch ist, aber das kann natürlich auch 1.000 Euro im Jahr sein. Damit kann man schon einiges erreichen. Trade Marketing, würde ich sagen, ist eher etwas für die ganz Großen, weil dafür muss man auch viel Überzeugungsarbeit leisten. So einfach packen wir keine Werbemittel in die Gänge. Die sind eh schon überladen mit Informationen. Am Ende sollen ja die Produkte überzeugen. Und da jetzt noch hier und da einen Wobbler, hier und da einen Plakat hinzuhängen, das wollen auch die Kaufleute nicht und das wollen wir dann auch schon gar nicht und dafür muss man dann wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Am Ende glaube ich, Kreativität alleine könnte schon reichen. Ich habe gerade erst das Buch ich habe seinen Namen natürlich vergessen, aber Brewdog, eines der wahrscheinlich am schnellsten wachsenden Bierunternehmen der Welt, britisches Unternehmen für Craft Beer, weiß nicht, ob man es auch Craft Beer nennen kann, so crafted ist es jetzt auch nicht mehr, aber am Ende trotzdem immer noch ein ganz anderes Bier als dieser Mainstream, den wir es sonst gewohnt sind zu trinken. Und die haben einfach wahnsinnige PR gemacht. Die sind mit dem Panzer von der Bank gefahren, ohne da noch irgendeine Genehmigung zu fragen. Das ging durch alle Medien. Also Kreativität ist da ja eigentlich kaum eine Grenze gesetzt. Aber am Ende auffallen, bekannt sein, ob man das jetzt mit viel Geld macht, kann man natürlich, aber wer hat das schon? Oder mit Kreativität ist ja am Ende egal. Gerade war ja die OMR, beziehungsweise das OMR-Festival, da habe ich auch die Präsentation von es ging, glaube ich, auf State of D2C. Am Ende waren es die beiden Gründerinnen von Superstreusel. Die haben auch ein paar Dinge präsentiert, wie sie mit relativ einfachen Mitteln einfach eine Community aufgebaut haben, mit eigenen Rezepten. Auch eigentlich nichts mega Innovatives, aber am Ende war es die Mischung aus Produkt, aus Nische, aus Kreativität, die dafür gesorgt hat, dass Hunderttausende dieser Marke folgen. Und die machen noch D2C, die sind nicht im Handel, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie im Handel wären, vielleicht sind sie es, aber ich glaube eher testweise, ich wüsste nicht, dass sie schon groß irgendwo gelistet werden, dann würde man sie erkennen. Und insbesondere die von den Hunderttausenden, die ihnen folgen, die würden sie kennen und würden zu ihm greifen. Also das ist notwendig, egal ob man D2C macht oder im Handel gelistet wird.
Letzter Kommentar von meiner Seite, einfach nur als Anekdote dazu, weil das, was du sagst, tatsächlich oft in unseren Umfragen, ich bin ja bei Savi, wir machen ja auch quasi so Shop-Aktivierung oder versuchen, Leute zum Beispiel ins Regal unter anderem von der Rewe zu bringen, also Hersteller. Und ja, das ist deren größtes Ziel oder eben bei einem anderen Lebensmittelhändler und in der Drogerie und so weiter. Aber das ist immer natürlich ganz, ganz begehrt. So, wie kriegt man das hin? Und ganz oft stecken diese Hersteller ganz viel Geld in die Bewerbung einer Promotion. Und dann fragen wir am Ende, wie sind sie auf die Aktion aufmerksam geworden? Und dann stellen wir per Dropdown zum Beispiel zur Auswahl mehrere Antwortmöglichkeiten. Und dann wird der ganze Mediaplan einmal abgefragt. Zum Beispiel der Handzettel, zum Beispiel die App, zum Beispiel der Wobbler, von dem du ja gesagt hast, den wollen wir eigentlich schon gar nicht mehr, weil Rewe wird ja auch immer nachhaltiger. Und auch das ist ja sicherlich erstrebenswert. So, jetzt ist ja die Frage, wie werden sie denn aufmerksam? So, dann ist die Antwort ganz oft natürlich auch unter anderem das teure Plakat, was sie gebucht haben. Und das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Aber auf Platz 2 und auf Platz 3 landen immer Freunde, Familie und Bekannte. Und jetzt sagst du ja, Kreativität kennt keine Grenzen. Freunde, Familie und Bekannte sind immer der größte Booster. Die Frage ist, wie kommt man halt dahin? Ich glaube, zu sagen zu können, dass wer ein Plakat platziert, das jeder sieht, natürlich auch Freunde, Bekannte und Familie hat. Insofern das Plakat natürlich auch dazu beiträgt, dass diese Freunde und Bekannte und Familie immer auf Platz 3 landen. Genauso wie die App, genauso wie der Handzettel und der Wobbler. Das hat also alles seine Daseinsberechtigung. Aber wir wissen auch, eine gute PR, und das hast du gerade gesagt, erreicht eben auch die Menschen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und jetzt sage ich wirklich nichts mehr.
Aber vielleicht trotzdem, um darauf nochmal einzugehen. Natürlich gibt es eigentlich ja nichts Besseres, als am Point of Sale dir direkt zu zeigen, hier ist mein Produkt, das ist geil, weil XY, und hier kannst du es kaufen, vielleicht direkt am Regal, vielleicht beim Reinkommen in den Markt, vielleicht ist noch ein Angebot hintergeklemmt, wie zum Beispiel, wir haben ja auch immer mehr digitale Flächen direkt am Eingangsbereich, du wirst ja direkt abgeholt, das animiert dich vermutlich sogar zum Kauf, gehe ich stark von aus, sonst würden es nicht so viele machen. Aber erstens, wie gesagt, ist es für gerade junge Unternehmen noch relativ teuer, und du übergehst ja ganz viel. Also du sparst dir ja das Relevance-Set, du sparst dir jegliche First-Choice-Gedanken. Also du sparst dir eigentlich Bekanntheit. Du setzt gar nicht mehr auf Bekanntheit, sondern du sagst, hier bin ich, kauf mich. Wenn dein Produkt so gut ist, dass dann natürlich auf jeden Fall weitergekauft wird, dann ist das natürlich noch was anderes. Das möge dann funktionieren. Aber hey, wir sind alle so vergesslich. Und wenn ich das Produkt in dem Moment reflexartig gekauft hat, weil die Werbung funktioniert und ich habe es vielleicht zu Hause vergessen, dann habe ich es beim nächsten Einkauf wieder vergessen. Das heißt, man müsste eigentlich ständig dranbleiben, man müsste immer weiter Geld in die Hand nehmen und halt bloß immer im Regal nochmal einen großen Pfeil zu haben, hier bin ich, kauf mich. Aber man würde sich das ja nie merken, und deswegen ganz klassisches Marketing, um es mal vielleicht so aufzuschlüsseln, daran führt dann kaum ein Weg vorbei.
Wir sind jetzt schon tief im B2B-Experten-Talk drin und merken ja, wie komplex das Ganze ist. Und ich glaube, der Hauptknackpunkt auch für Marken ist ja immer, was wir jetzt eigentlich so, wenn man es mal die letzten Minuten zusammenfasst, immer das Zusammenspiel aus Sichtbarkeit und Verfügbarkeit. Das heißt, man muss natürlich im Handel verfügbar sein, aber wenn man im Regal drin ist, dann muss man auch wirklich als Marke dafür sorgen, dass man auch externe Sichtbarkeit erhält. Das kann man durch Aktionen machen, sei es Cashback, Couponing, das kann man durch Außenwerbung machen. Das entwickelt sich ja in jedem Bereich weiter, Social Media. Und wenn man jetzt auf der Seite der Marke ist, dann hat man ja wirklich so eine Vielzahl an Pausenmöglichkeiten. Und ja, da kann man ja schnell die Übersicht verlieren, aber da gibt es ja zum Glück eine gute Übersicht. Und das bringt uns ja direkt zum nächsten Thema. Und zwar seit ja jetzt schon fast 3 Jahren arbeitest du ja an einer riesigen, großen Datenbank. Ja, mit ganz, ganz vielen Informationen, Trend Reports, erzähl doch gerne mal dazu was, weil das wirklich ein riesiger Datenschatz ist, wo Daniel, ich und uns auch selber regelmäßig inspirieren, und ja, wo man, glaube ich, als Marke ganz, ganz viel mitnehmen kann, wenn man, oder als Person in der FMCG-Branche.
Du hast mich gerade auf die Idee gebracht, vielleicht mal eine Übersicht mit potenziellen Werbemöglichkeiten zukünftig auch aufzunehmen. Aber das habe ich noch nicht zu bieten. Aber ja, auf Twitter.com gibt es mehrere Databases, wie ich sie getauft habe. Hat angefangen eigentlich mit Podcasts. Ich habe selber einfach einen Podcast nach dem anderen für mich mal aufgelistet. Irgendwann habe ich gemerkt, das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich kann die gar nicht alle hören. Aber dann habe ich ja selber auch mit meinem Newsletter angefangen und fand es irgendwie cool, hier und da mal eine für mich zumindest interessant klingende Folge zu promoten. Und währenddessen habe ich auch schon weitere Dinge aufgelistet, und zwar diverse Food-Events. Dann ist auch eine Eventliste daraus entstanden. Also ich glaube, ich behaupte immer, ich habe die größte Übersicht mit Food-Events, also insbesondere natürlich Lebensmittelmessen, aber auch ein bisschen eher am Rande andere Events, die es zumindest im deutschsprachigen Raum gibt. Wer eine größere kennt, darf mir das gerne schicken. Ich weiß von keiner.
Nee, kann ich bestätigen. Also das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Die Frage, wie findest du diese Events? Weil das ist ja so eine riesige Challenge, auch zum Beispiel, Daniel lebt ja in Hamburg, du lebst im Raum von Köln, ich lebe in Berlin. Gerade in den Großstädten muss man sich ja teilweise wirklich überlegen, wo gehe ich heute theoretisch hin? Da ist ja immer die Versuchung, dass immer irgendwas ist, sei es ein Event von der Handelsseite, von der Markenseite, von Influencerin. Wie findest du die Events und welche Events findest du zum Beispiel auch spannend?
Das ist einmal eine Frage der Zielsetzung. Möchte ich zum Beispiel Aufmerksamkeit durch das Category Management, für den Einkauf, also will ich bekannt werden, um zum Beispiel im Handel gelistet zu werden, dann sind natürlich entsprechende Fachmessen wie zum Beispiel Januga oder auch das Food Innovation Camp in Hamburg genau die richtigen. Möchte ich aber zum Beispiel eher an den Endverbraucher und die Endverbraucherin, dann sind es natürlich eher genau solche Messen, wo mir auf spontan kein Beispiel einfällt, aber
Venture World
zum Beispiel, genau. Und auch da, es gibt ganz viele Messen, wo man richtig Umsatz machen kann. Also gerade natürlich nicht bei den Fachbesuchermessen, sondern eher bei den EndverbraucherInnen. Dort kann man gutes Geld mit verdienen und da schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Man erlangt zum einen Markenbekanntheit und zum anderen macht man auch Umsatz mit, weil diese Messen sind ja auch üblicherweise nicht ganz so günstig. Und da kriegt man, wenn man das nicht allzu falsch angestellt, locker seinen Return wieder raus. Deswegen ist es eine Frage der Zielsetzung. Ich glaube, alle haben ihre Berechtigkeit. Es gibt sehr viele, es gibt ein paar, die versuchen, sich mit neuen Messen wieder reinzubringen, aber ich glaube, da braucht es dann doch schon einen ganz guten USP heutzutage noch. Oder man sucht sich vielleicht eher einen Raum aus, wo noch nicht so viel ist. Du hast zwar gesagt, ich bin im Raum Köln, aber so viele Food-Messen gibt es hier in dem Raum gar nicht. Also dann musst du schon in Berlin und in Hamburg, bist du genau richtig, wenn du zu Food-Events möchtest.
Ja, das mit den Events nimmt teilweise auch echt ein bisschen Überhand, wo man sich dann auch, ich bin ja auch bei einem Verband Crowdfoods, wo wir auch probieren im Dachraum die ganzen Akteure miteinander zu vernetzen, dass die sich auch ein bisschen abstimmen, weil es dann teilweise echt so ist, dass die Events sich leider überlappen und man dann wirklich abwägen muss, wo gehe ich hin. Das Food Innovation Camp, da werden wir, glaube ich, alle vor Ort sein. Das ist ja jetzt Mitte, Ende Juni in Hamburg, ich glaube am 17.06. Das war auch über die letzten Jahre echt eigentlich immer eine mega, mega Event. Entwickelt sich auch stetig weiter. Rewe ist da ja auch Partner, Rewe Nord.
Genau.
Und das ist ja auch, wie du schon meintest, je nach Zielsetzung auch eine coole Möglichkeit für Startups, da mal Kontakt mit den Händlern zu bekommen. Da sind natürlich auch weitere Händler vor Ort, EntscheiderInnen aus dem Großhandel, ist ja auch spannend, von D2C-Kanälen, E-Commerce-Firmen. Und ja, ich glaube, da werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Vielleicht trifft man da auch den einen oder anderen Zuhörer. Also sprecht uns da gerne an, wenn ihr uns da vor Ort seht. Und wenn man jetzt nochmal schaut, auch Thema Startups, bei deinen Databases listest du ja auch ganz viele Investoren auf. Da hatte ich zum Beispiel auch mal mit dem Startup-Verband gesprochen, dass es ja im Food-Bereich sehr, sehr viele Neugründungen gibt, aber leider verhältnismäßig zu der Anzahl der Startups relativ wenig Investment noch. Was das Schöne ist, du hast ja auch einmal im Monat einen eigenen Podcast, den du mit dem Tobias Gross zusammen umsetzt, wo ihr ja auch immer so eine internationale Perspektive mit reinbringt. Und da hast du ja, glaube ich, auch in der aktuellen Folge von der 700-Millionen-Runde gesprochen, was ja wirklich unvorstellbar ist. Oder vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, Liquid Death, was habt ihr da auch mal beleuchtet? Was findest du da so im Ausland gerade spannend? Wo sind vielleicht auch Produktkategorien, die da schon weiterentwickelt sind? Das sagt man ja auch, dass je nach Land, du meinst ja schon vorhin in den Niederlanden, dass da das Thema Convenience schon wahrscheinlich ein paar Jahre weiter ist. Was sind da spannende Kategorien für dich?
Also generell gibt's ja, ich würde mal behaupten, zwei zwei Bereiche, die gerade sehr im Kommen sind. Das eine ist der wahnsinnig innovative Part, also Food Tech, sei es Plant-Based, sei es Kalkstadt Food, also am Ende Produkte, die wirklich und die Ernährung der Zukunft gerade neu definieren. Und das ist der hochfachspezifische Bereich, wo wir viel noch von wenn und könnte sprechen und wo noch viele Genehmigungen folgen müssen. Und dann gibt es den anderen sehr spannenden Part, und das ist der relativ simple Bereich, in dem einfach zum Beispiel Snacking-Artikel in einem neuen Gewand präsentiert werden. Also ist jetzt kein Snacking, du hast gerade eben Liquid Death genannt, wir reden von Wasser in Dosen, was eine geile Marke halt drüber geklebt hat, und das funktioniert, die sind jetzt 1,4 Milliarden Dollar wert, 1,4 Milliarden Dollar Wasser in Dosen, das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen, aber das ist USA, immer ein schwieriger Vergleich, aber das ist in den USA gang und gäbe, dass Marken, gerade war es, ich glaube, eine Marke, die auf Basis von griechischem Joghurt neue Produkte entwickelt, die haben 40 Millionen geraced. So, das sind keine großen Innovationen, aber es sind neue Marken, die sind jung, die sind frisch, und ich finde, Food lässt sich häufig sehr gut mit Social Media vergleichen. Wir alle wollen nicht in dem Social Media abhängen, wo unsere Eltern abhängen. So, mein Sohn wird null Bock darauf haben, in dem sozialen Medium aktiv zu sein, in dem ich mich rumtreibe. Und mit Lebensmitteln ist es nicht anders. Natürlich gibt es diese tollen Kindheitserinnerungen, aber das gibt es in unserer Kindheit, und das gibt es dann, wenn wir später so ab Mitte 30 aufwärts wieder gehen, dann suchen wir auch wieder nach diesen Kindheitserinnerungen. Aber dazwischen wollen wir was anderes. Und es ist nicht ohne Grund so, dass gerade junge Studenten und Studentinnen eine sehr gute Zielgruppe für Startups sind. Obwohl man ja eigentlich denen unterstellen sollte, sie haben eigentlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung, was ja auch so ist. Aber sie sind bereit, Geld für coole Marken auszugeben, für coole Designs. Und das wird, glaube ich, auch bei uns mehr kommen. Und du hast nach der Kategorie gefragt, ich habe es angedeutet schon, Snacking. Snacking, es wird nicht weniger. Wir streben alle nach Abwechslung, wir streben alle nach neuen Geschmäckern. Ich bin jedes Mal gelangweilt, wenn ich vom Chipsregal stehe vom Schokoladenregal und denke mir, es passiert hier nichts mehr. Tonis Schokoloni, so mal vielleicht die Schokolade.
Schokolade.
Ist jetzt auch, ja, aber das ist ja. Jetzt auch schon wieder langweilig.
Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich?
Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es wahrscheinlich selber gemacht. Aber ich brauche mal keine große Innovation. Ein neuer, geiler Flavor, den es so noch nicht gibt. Also ich war vorher so begeistert von Tony's Chocolonis, was ist das, Sea Salt und Pretzels. Aber das kann ich, also ich, klar, ich kaufe es jetzt auch noch, aber auch aufgrund mangels Alternativen. Und es ist jetzt nichts Neues mehr. Und wir stacken gerne bei allen Fokus auf Gesundheit, auf eine bessere Ernährung und alles. Wir werden immer snacken. Wir wollen, wir wollen, manchmal brauchen wir sogar Fett und manchmal brauchen wir sogar Zucker. Wovon wollen wir es? Wir wollen uns belohnen. Wir haben gerade, wenn man in die Nachrichten guckt, viel Schlechtes auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr geworden ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Und wir wollen dem entfliehen, und so banal es klingt, manchmal ist es das Stück Schokolade oder die leckere, was ich würde gerne irgendein Produkt, also irgendeinen Flavor nennen, aber mir fällt nichts mehr ein. Ich hätte gerne Neues, und das wollen wir alle. Wir wollen Abwechslung, und deswegen die Snacking-Kategorie kann ich jedem ans Herz legen. Da brauchst du nicht Functional Food oder so, spart euch irgendwelche tollen Vitamine reinzuballern. Das darf ungesund sein.
Ja. Ja, sehr spannend. Also kann ich nur so bestätigen. Es gibt ja auch jetzt einige eigene Messen für Snacks. Es gibt jetzt auch, glaube ich, Mitte Juni den Snacking Summit vom Food Hub ausgerichtet. Snacking, wichtige Kategorie, wie du schon sagst, die Leute essen immer spontaner. Tony Schokolondi, da hatte auch eine Entscheiderin aus den USA einen Vortrag auf der OMR. Die sind ja auch alle bei YouTube nachzuschauen jetzt mittlerweile. Und was ich da halt so spannend finde, die haben ja verschiedene Sachen neu gemacht. Die haben einerseits die Nachhaltigkeit betont, beim Kakao sehr, sehr wichtiges Thema. Dann haben sie das Packaging natürlich sehr bunt mal gewagt. Das ist irgendwie auch, weiß nicht, ob du so bestätigen kannst, bei deutschen Firmen finde ich immer noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber ich formuliere es mal andersrum, im Ausland irgendwie ein bisschen bunter, das Packaging.
Nachhaltiger war ja auch der Messestand, bevor Philipp da jetzt natürlich antworten darf. Weil wir waren ja da bei der OMR, und was war am Ende? Der Messestand entpuppte sich als, also die Wand vom Messestand entpuppte sich als was? Als essbar.
Ja. Das waren dann irgendwie 500 Schokoladentafeln, die dann am Ende nochmal im Sampling verteilt wurden. Und was bei Tony Schocconi auch so spannend ist, die haben natürlich größere Tafeln. Das war ja bei Gustavo Gusto auch, einfach mal eine neue Größe probieren. Und das setzt sich dann trotzdem auch durch, wenn der Konsument, die Konsumenten es annehmen. Und was die auch haben, einfach die Schokoladenform ein bisschen anders. Ich hatte mal irgendwie gehört, dass Milka zum Beispiel für die Leute ist, die Schokolade gerne auf der Zunge zerfließen lassen. Ritter Sport eher für die, die das, die Schokolade wirklich gerne essen. Und zum Beispiel bei Tony Schocconi einfach dadurch, dass, oder auch bei Johnny Doodle, kann ich auch empfehlen, ich weiß nicht, wen es davon eher gab, aber die haben auch ein ähnliches Konzept, auch selektive Sorten, dass man einfach die Schokolade so ein bisschen ungleichmäßig formt und es dadurch auch dem Konsumenten schwieriger fällt, die Schokolade gleichmäßig aufzuteilen und man dann doch eher dazu neigt, die Schokolade komplett zu essen, weil man automatisch immer ein bisschen mehr abbricht.
Wo sich ja viele beschweren über diese teils unhandlichen Stücke, die auch teilweise dann ein bisschen schwerer sind. Ja, also ich glaube, da gibt es viele tolle Positionierungen. Im Studium war ich auch großer Fan von diesen ganzen Methoden, diesen ganzen Modellen, die es gibt. Ja, ich glaube, da ist auch viel, also ja, man kann sich natürlich hier und da positionieren. Am Ende muss man die Skalen halt selbst definieren und gucken, wo steht wer. Ich glaube, am Ende ist es vor allem die Marke und das Packaging, was einfach überzeugt. Du hast gerade eben schon gesagt, Tonis sah ganz anders aus. Auch Schokolade sah super aus. Wie sie jetzt aussieht, kann man darüber streiten, ob man das gut findet.
Ich habe das auch sortiert, habe ich gehört. Ja.
Also am Ende ist es relativ simples Marketing. Aber du hast gerade eben auch Gustavo Gusto genannt. Ich habe gerade erst einen Trend-Dive bei mir auf der Seite veröffentlicht, weil das kommt vielleicht nochmal darüber, welche Kategorie attraktiv ist. Man braucht nicht immer nach neuen Kategorien suchen. Tiefkühlpizza ist ein Riesentrend. Vielleicht um das auch mal zu erwähnen. Seit 2013 wächst diese Kategorie linear jedes Jahr aufs Neue. Also Tiefkühlpizza.
Ja, da habt ihr auch esse ich tatsächlich auch gerne von der Rewe Eigenmarke, die mit Ziegenfrischkäse und Honig die Sorte. Mhm. Die finde ich sehr gelungen. Und die haben ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr Gewicht als die von Dr. Oetker und Wagner. Und die, weil bei den Marken ist so ein Stück weit das Problem, die sind halt immer abwechselnd im Angebot, worüber man sich natürlich auch freut. Aber irgendwann hat man halt alle Sorten durchprobiert, genauso auch bei den Tiefkühl-Gemüsemischungen. Und man hat es ja dann auch gesehen, Gustavo Gusto, riesiger Erfolg. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell, aber Wagner und Dr. Oetker haben ja das Konzept mittlerweile auch angepasst, dass sie jetzt auch größere Pizzen haben.
Mia Grande ist ja quasi die Copycat.
Genau, und dann gibt es ja noch Garden Gourmet zum Beispiel, die auch pflanzliche Pizzen haben, auch ein bisschen größer, die finde ich auch ganz spannend. Pizzawolke, noch zwei, drei weitere Startups, die natürlich das auch probieren.
Du hast genau gesagt, das wird schnell langweilig, ne? Und so ist es mit Snacking, so ist es mit Pizza, so ist es mit vielen Artikeln. Also es braucht nicht immer das große innovative Produkt sein, wir brauchen Neues.
Ich glaube, wir haben jetzt echt sehr, sehr viele Themen abgedeckt. Man merkt ja, es ist sehr komplex, es verändert sich sehr viel. Handel ist Wandel, wie man schon sagen kann. Und ich glaube, oder welchen Rat würdest du Marken geben, wie sie schaffen, immer relevant zu sein? Und vielleicht auch nochmal dazu Thema Halbwertszeit von einer Marke. Glaubst du, dass es heutzutage noch möglich ist, eine Marke aufzubauen, die wirklich 20, 30, 40 Jahre groß sein kann? Oder glaubst du, es ist gar nicht mehr möglich, weil die Bedürfnisse individueller geworden sind und sich die Konsumenten Zielgruppen immer schneller anpassen?
Es ist definitiv noch möglich, aber nur durch Veränderung. Das merken gerade ganz viele Marken, die über Jahre lang davon gezehrt haben, dass sie Ende der 90er, Anfang der 2000er eine wahnsinnige Marketingmaschine aufgefahren haben, um vielleicht mal Punica als Beispiel zu nehmen. Und haben danach nicht mehr allzu viel gemacht und dachten, es funktioniert, Punica ist eine bekannte Marke. Ja, tatsächlich wahrscheinlich auch umgestützt, wahrscheinlich eine wahnsinnige Markenbekanntheit noch gehabt und gestützt auf jeden Fall eh. Aber die Marke hat sich halt nie verändert, die ist nicht mit der Zeit mitgegangen und das führte dazu, dass Punica eingestellt wurde und so ging es vielen Marken, die wir gerade aus unserer Zeit, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr Fernsehen konsumiert haben, weil wir die Zeit dafür hatten, alle noch super in Erinnerung hatten. Die haben sich aber nicht verändert und deswegen wurden sie jetzt eingestellt. Punica kommt jetzt wieder mit einem komplett anderen Auftritt, mit einer ganz anderen Positionierung. Und das ist natürlich ein sehr harter Cut. Eine Marke muss aber immer mit der Zeit gehen. Und was ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Lebensmittel oder sagen wir mal F- und B-Marken überhaupt, das ist natürlich Coca-Cola. Coca-Cola hat sich immer verändert und natürlich ist es eine der bekanntesten Marken überhaupt, weil sie nicht nur Marketing gemacht hat, sondern sich auch immer mit der Zeit verändert hat. Und das gilt einfach für alle anderen auch. Es mag heute vielleicht ein bisschen kürzere Zyklen geben. Man kann vielleicht nicht mehr alle 5 Jahre sich mit der Zeit bewegen, sondern man muss vielleicht alle 3, vielleicht sogar alle 2 Jahre sich mit der Zeit bewegen. Und das ist ja auch viel einfacher, immer dezent hier und da eine Stellschraube zu drehen. Das muss ja nicht gleich immer die neue Positionierung sein. Das muss auch nicht gleich immer der riesen Relaunch sein, sondern das sind kleine Räder, die gedreht werden müssen. Und wenn man das natürlich auch richtig macht, man muss die Schraube auch in die richtige Richtung drehen, dann hat man definitiv eine Chance, eine Markenbekanntheit von mehreren Jahrzehnten zu erreichen.
Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, auch an Daniel. Ich glaube, es war ganz spannend in dem Dreiergespann und waren echt viele spannende Punkte dabei. Wenn die Leute jetzt noch mehr von dir erfahren können, fass doch gerne nochmal zusammen. Wo können sie dich erreichen? Wo finden sie nochmal das ganze Wissen? Du hast ja auch einen Newsletter, der, glaube ich, 2-mal pro Woche erscheint. Also wie können die Leute mit dir in Kontakt treten?
Ja, ich glaube, das ist am einfachsten, vor allem diejenigen, die uns vielleicht zuhören, über LinkedIn einfach Philipp Wolf und dann vielleicht noch Rewe dazu eingeben. Dann findet man mich auf jeden Fall. Der Name ist ja omnipräsent, der gibt es relativ häufig. Und ansonsten sweeter.com. Jetzt ist der Markenname vielleicht dahingehend nicht gut Podcast geeignet. Diejenigen, die das eingeben, setzen doch bitte die beiden E durch ein Y und sparen sich das E am Ende. Einfach SW. YYTR.
Perfekt. Dann vielen Dank an dieser Stelle und vielleicht dann mal bis zum nächsten Event, wo man sich wieder persönlich trifft.
Das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank.
Und nicht vergessen, hört natürlich auch bei Philipp in dem Podcast rein, einmal im Monat.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.